Hallo, liebe Jutta, an diesem bei euch sehr heißen Sommertag zu einer neuen Folge vom IBE-Workout. Hallo, schön dich zu sehen.
Ja, hallo Julia, vielen, vielen Dank und es ist wirklich warm.
Das Dauerthema.
Das Dauerthema dieses Sommers, ganz genau.
Ja, wir könnten jetzt auch sicherlich ausschweifend über Umweltpolitik und sonstige Dinge sprechen. Tun wir aber nicht. Wir sprechen heute über das Thema, was auch nicht unaktuell ist, über das Thema Leistung und knüpfen auch so ein ganz kleines bisschen, also zumindest gibt es sicherlich einen inhaltlichen Bogen zu unserer letzten Folge auch zum Thema Fehlzeiten, was ja auch, wo natürlich auch so ein bisschen diese Leistungsdimension ja auch bei uns vorkam. Wir wollen aber heute über den HR-Report sprechen, der tatsächlich schon ein bisschen zurückliegt. Der wird ja immer Anfang des Jahres, glaube ich, veröffentlicht und der ging diesmal explizit zum Thema Leistung. Ist das richtig, Jutta?
Ja, das ist total richtig. Ist auch ein ganz heißes Thema. Und wir haben uns tatsächlich im HR-Report 2026 mit der Thematik der Leistungsgesellschaft und der Leistungskultur beschäftigt. Und ja, veröffentlicht haben wir es, es müsste Ende Februar, Anfang März gewesen sein. Und ja, also die Frage ist, sind wir eine leistungsbereite und leistungsfähige Gesellschaft? Bringen wir die PS auf die Straße? Oder aber auch haben wir uns mit der Frage beschäftigt, ist das nicht mehr so, wie das vielleicht gefühlt in der Vergangenheit der Fall war?
Was ich aber ganz spannend bei euch fand, also dass ihr euch erstmal auch mit dem Leistungsbegriff selber beschäftigt habt. Und vielleicht wäre das auch ein ganz guter Einstieg in unser Gespräch. Also, weil es geht ja, so wie ihr das euch damit beschäftigt habt, nicht nur um die individuelle Anstrengung, die wir meistens ja mit Leistung verbinden, sondern ihr differenziert da so ein bisschen. Ihr differenziert in die Leistungsbereitschaft, also das Wollen, in die Leistungsfähigkeit, also das Können und dann eben auch die Voraussetzung von Leistung, also Handlungsspielräume, wie das Dürfen. Das fand ich sehr interessant, weil das finde ich auch unsere Diskussion, die wir so gesellschaftlich führen, nochmal so ein bisschen, einfach nicht ein bisschen, sondern sehr stark differenziert.
Der Anspruch, den wir mit dem HR-Report immer haben, ist, dass wir nicht nur Zahlen, Daten, Fakten zu aktuellen Themen erheben, sondern dass hinter jedem HR-Report auch eine gewisse theoretische Substanz herrscht. Und bei dem Thema der Leistung, dann geht man ganz stark auch auf beispielsweise die Motivationstheorien. Und die Motivationstheorien ist ja im Prinzip das Thema Leistungsbereitschaft, das ist Motivation. Dann wird die Leistungsbereitschaft kombiniert mit Dingen der Fähigkeit, des Könnens, um dann in dieser Kombination in ein Leistungsverhalten zu münden, das dann in einem Leistungsergebnis sich widerspiegelt. Das ist eigentlich die Grundlogik einer Motivationstheorie. Und wir haben tatsächlich dann einen Ausflug gemacht in die unterschiedlichen Motivationstheorien. Da gibt es beispielsweise Inhaltstheorien, die schauen sich insbesondere an, welche Motive aktiviert werden und welche Faktoren insbesondere etwas in Gang setzen. Dann gibt es die sogenannten Prozesstheorien, die erklären den Prozess, also was passiert eigentlich in unserem Kopf, damit es irgendwann zu einer Leistung kommt. Und es gibt, das sind die neuesten Theorien, eine Symbiose zwischen Inhalts- und Prozesstheorien. Und die haben wir genommen. Also wir haben gesagt, wir wollen uns interessiert einerseits die Dinge, die Faktoren, die etwas in Gang setzen, genauso wie den Prozess als solches. Und wir haben uns da insbesondere eine herausgegriffen und haben die dann versucht, in dem Fragebogen auch abzubilden. Und um es mal ein bisschen runter zu beamen, hat das was mit Wollen zu tun, wie du schon gesagt hast, mit Können zu tun und mit Dürfen zu tun. Also mit anderen Worten, was sind ganz zentrale Faktoren im Kontext von Leistungsbereitschaft? Wie ist das zu kombinieren mit Können, um zu einer Leistungsfähigkeit zu kommen, um dann das Tor zu schießen in der Leistung als solches unter ganz bestimmten Rahmenbedingungen? Und das ist das Leistungsverhalten beziehungsweise auch die Leistungsrahmenbedingungen. So, und so haben wir das Ganze aufgebaut und versucht, das auch mit den entsprechenden Zahlen und Daten, also mit den Bewertungsergebnissen zu versehen. Muss man allerdings auch schon sagen, in der Diskussion, die wir jetzt zwischen März und zum jetzigen Tag immer wieder führen, im Kontext auch dieses HR-Reportes, ist, dass viele erwartet hätten, dass wir etwas zur Produktivität sagen. Also nach dem Motto, wie steht Deutschland da, wenn es um Produktivität geht? Und zwar einerseits auf einer Individualebene, auf einer betrieblichen Ebene und auf einer volkswirtschaftlichen Ebene. Und diese einfache Antwort kriegen Sie von uns nicht. Produktivität gehört für mich zum Ergebnis. Also mit anderen Worten, das ist dann ein Faktor, der am Ende der Prozesskette steht, der allerdings gespeist wird durch viele, viele andere Faktoren. Und dementsprechend finde ich persönlich es viel zu kurz gesprochen, sich ausschließlich mit dieser Thematik zu beschäftigen. Ich darf sie nicht ausblenden, bitte nicht falsch verstehen, aber am Ende des Tages muss ich den Prozess von vorne denken.
Ich will da noch mal ganz kurz einen kleinen Schritt zurück, weil du hast ja jetzt beschrieben, wie ihr also das Leistung quasi aus einem Bündel von Annahmen auch besteht. Also das heißt, wenn wir in Talkshows oder wie auch immer oder politisch über Leistung sprechen, dann wird da ja nie differenziert zwischen diesem Umfeld von Leistung und den Voraussetzungen, die es braucht, um sozusagen, wie du gerade gesagt hast, das Tor zu schießen, nämlich auch Leistung bringen zu wollen. Nun habt ihr ja, du hast von Zahlen und Fakten gesprochen. Ich meine, ihr habt ja immer eine Datengrundlage, ihr befragt ja Unternehmen und habt sie eben auch nach diesem Leistung befragt. Also was verbindet ihr eigentlich mit Leistung? Wie ist denn da die Resonanz? Also ist da dieses Bewusstsein für dieses Leistungsbündel, sage ich jetzt mal, ist das da oder wie wird Leistung da vor allem verstanden?
Also wir haben grundsätzlich mehrere Definitionen zur Verfügung gestellt. Wir haben auch versucht, diese Begrifflichkeiten zu beschreiben, um dann zu gucken, auf welche dieser Begrifflichkeiten und dieser Beschreibungen unsere Befragten dann vor allen Dingen einschwenken. Man muss im Vorfeld dazu sagen, dass Leistung grundsätzlich, also diese Leistungsbereitschaft, die wird ja letztendlich auch beeinflusst durch die Thematik, wie bin ich sozialisiert? Was sind das für Motive, die ein Mensch hat? Und das kann zutiefst individuell sein, das hat viel auch mit Erziehung zu tun, das hat was mit Vorbildern zu tun. Das hat aber auch etwas damit zu tun, inwiefern ich bei einem bestimmten Verhalten Belohnungen wahrnehme oder auch Disziplinierung wahrnehme, wenn beispielsweise eine bestimmte Erwartung nicht erfüllt wird. Also das ist kein statisches Thema, sondern das ist ein zutiefst dynamisches Thema und das speist den Blick von Menschen auf ihre eigene Leistung, aber auch die von anderen Menschen. Das ist vielleicht das Erste. Es ist also keine Konstante, sondern es ist zutiefst beweglich. Gleichwohl hat sie ein Fundament, und das hat die Befragung auch deutlich hervorgebracht, ein Fundament, auf dem dann tatsächlich auch aufgebaut wird. Und das hat viel mit Bildung zu tun oder beziehungsweise damit zu tun, wie man erzogen worden ist und in welchen Sozialisationsrahmenbedingungen man unterwegs ist. Das muss man schon ganz klar sagen. Wir haben nun aber auch gefragt, womit verbinden Sie Leistung, also persönlich? Wo beginnt für Sie Leistung und was verbinden Sie damit? Und die meisten haben tatsächlich darauf geantwortet, dass sie gesagt haben, für mich ist Leistung, wenn ich eine bestimmte Arbeit, also jetzt in einem Arbeitskontext, eine Arbeit erbringe und das auf einem gleichbleibenden, bestimmten Niveau, also sehr konsistent, sehr wiederkehrend und diese Qualität ist auch eine sehr hohe Qualität, dann ist das für mich Leistung. Eine andere Gruppe, die nicht ganz so. Also die war auch schon ziemlich hoch, aber das war eben dieses eine, was ich gerade beschrieben habe, das war das am höchsten gerankte. Dann kam, die Anforderungen an eine Tätigkeit werden erfüllt. Also wenn ich dieses Anforderungsprofil erfülle, dann ist das für mich Leistung. Und eine ähnliche Gruppe hat gesagt, wenn die Ziele, die mir gesetzt worden sind, wenn ich die erreiche, dann ist das für mich auch Leistung. Also mit anderen Worten, wir bewegen uns jetzt in diesem Mittelfeld, wie das Anforderungsprofil ist erfolgt und die Ziele, die ich habe, die habe ich erreicht. Dann ist das eher natürlich, wie soll ich sagen, ein sehr überschaubarer Leistungsbegriff. Das Thema, ich laufe die Extrameile,
Genau,
um
ja.
das mit Leistung zu verbinden, war eher unterdurchschnittlich angekreuzt. Das muss man auch ganz klar sagen. Oder dass jemand sagt, für mich ist Leistung vor allen Dingen das, nicht nur die Extrameile zu gehen, sondern darüber hinaus etwas Exorbitantes zu machen. Also sehr innovativ zu sein, etwas zu tun, das wirklich sozusagen, da habe ich mir einen ganz, ganz hohen Maßstab gesetzt und das habe ich dann auch erreicht. Und das ist für mich dann auch wirklich Leistung. Das haben eher eine Minderheit für sich in Anspruch genommen.
Das finde ich insofern ganz interessant und ich hoffe, es ist okay. Ich kontrastiere das jetzt gerade immer mal so ein bisschen mit dem, wie wir den gesellschaftlichen Diskurs über Leistung führen, der meines Erachtens nach gegenüber dem, was ihr jetzt hier auch ja, veröffentlicht habt, doch sehr an der Oberfläche bleibt. Also, weil da wird ja oft mit verbunden, also implizit, es wird nicht ausgesprochen, aber überdurchschnittliche Leistung, mehr bringen. Wir müssen zu mehr bereit sein, um sozusagen durch dieses Tief, in dem wir uns gerade befinden, zu kommen. Wir müssen irgendwie bereit sein, irgendwie Überstunden zu machen oder mal ein bisschen mehr. Oder eben, es wird über Tagesarbeitszeit, es wird über Wochenarbeitszeit gesprochen. Also immer ist damit sozusagen auch dieses Leistung ist gleich mehr als das Normal. Sozusagen verbunden. Und das steht ja schon so ein bisschen im Widerspruch zu dem, was hier sozusagen eher als normale Leistung definiert wird.
Also, wenn die
Oder?
Gesellschaft, ja, wenn die gesellschaftliche Norm ist, Leistung ist vor allen Dingen die Extrameile zu gehen oder etwas ganz Besonderes zu schaffen. Aber die Mehrheit der Befragten der Ansicht ist, dass Leistung das ist, wenn ich ein Ziel erreiche, das Anforderungsprofil bestätigt ist und ich konsequent eigentlich immer eine gute Leistung erbringe, was auch immer gut in dem Kontext ist, dann hast du hier einen Bruch. Oder zumindest hast du, ich weiß nicht, ob es ein Widerspruch ist, aber es ist auf jeden Fall eine Lücke. Denn einerseits das eine ist sozusagen on the top und das andere ist, ich bin solide unterwegs. Also mit anderen Worten, wir haben das doch auch in den Betrieben häufig, da gibt es die Top-Performer und die Solid-Performer. So, und nach dem, was die Befragung hervorgebracht hat, gehört Leistung eigentlich auch schon in den Kontext des Solid-Performer, der solide ist. Und die gesellschaftliche, den Diskursprozess, den wir haben, der redet eigentlich immer von Top-Performern. So, und
Genau.
ja, das ist schon einmal sozusagen das erste Spannungsfeld, was wir hier identifizieren. Und dann ist natürlich die Frage, das wird ja immer damit geknüpft mit Wohlstand einer Gesellschaft und wirtschaftliche Kraft, die dahinter steht. Wenn wir das Bild eines Top-Performers sind, dann haben wir jetzt hier Handlungsbedarf.
Aber es suggeriert auch, dass sozusagen wir nur weiterkommen, wenn immer mehr bringen, als die Anforderungen sind. Also es wird weniger oder über dieses gesprochen, dass sozusagen auch Leistung natürlich schon hochwertige Leistung ist, wenn die Anforderungen erbracht und die Ziele erreicht werden. Also man macht ja nicht umsonst Ziele.
Ja, ist schon richtig. Also ich möchte das gar nicht einwerten, weißt du? Also da würde ich mich jetzt mal zurückziehen auf die wissenschaftliche Perspektive, die ja eigentlich auch immer neutral sein soll und würde sagen, okay, der erste Befund dieser Befragung ist, dass wir einen Unterschied haben zwischen dem, was unsere Befundlage ist und dem Narrativ in unserer Gesellschaft. Ich glaube, das ist der erste Befund, den wir hier haben.
Ein interessanter Befund.
Ja, finde ich auch. Finde ich auch.
Dann bohre ich jetzt mal nicht weiter, sondern komme zum nächsten, aus meiner Sicht, ja, Spannungsfeld. Denn wenn wir auch nochmal kontrastiert mit dem, wie wir gesellschaftlich sozusagen über Leistung sprechen, dann wird das ja oft, und du hast ja gerade schon diese Unterschiede zwischen dürfen, können, wollen eben auch dargelegt und eben die Frage auch von Motivation dargestellt. Das Leistungsproblem wird ja bei uns vor allen Dingen als Motivationsproblem, ne? Also wir sind nicht motiviert genug, um sozusagen diese Extrameile zu gehen. Das, ich sage jetzt mal, das ist ja ein bisschen überspitzt vielleicht, aber das ist ja schon das Narrativ, was da so ein bisschen steht. Es wird weniger darüber gesprochen und darüber sprecht ihr sehr explizit, über die Frage der Bedingungen, unter denen Leistung eben möglich wird. Und ihr habt ja sozusagen auch, der Report steht ja so ein bisschen oder verwendet ja auch die Begriffe des Fördern und Forderns. Also so die Frage, was sind denn die Bedingungen, unter denen solche, also Leistung oder Extraleistung, überhaupt Leistung möglich ist? Das ist ja auch ein Spannungsfeld, das ihr da aufzeigt, weil viel mehr über das eine als über das andere gesprochen wird.
Also auch das, wie gesagt, ist ein wichtiger Befund. Was führt dazu, dass die Leistungsbereitschaft steigt? Und wenn wir das anschauen, dann stellen wir fest, dass beispielsweise hohe monetäre Anreize durchaus ein Thema sind. Also monetäre Anreize scheint ein Thema zu sein. Und zwar nicht nur im Sinne von, wie sehen Boni im Unternehmen aus oder kriege ich jetzt mal einen ganz bestimmten variablen Gehaltsbestandteil, der auch an ganz bestimmte Leistungsmerkmale geknüpft ist, sondern nach unserer Befragung spiegelt sich das unter anderem auch in der Steuerpolitik wider. Habe ich eine Steuerpolitik, die eher nivellierend ist, in der eine wirklich hohe Leistung, die sich dann auch vielleicht im Gehalt widerspiegelt, dazu führt, dass ich mehr Steuern zahle und dass tatsächlich mein Nettogewinn kleiner wird, weil ich einfach eine höhere Progression habe? Das scheint ein Thema zu sein. Also zumindest laut den Befunden. Ein weiteres Thema ist, was Leistung fördern kann, ist ein leistungsorientiertes Bildungssystem. Also kein nivellierendes Bildungssystem, sondern auch ein Leistungsbildungssystem im Sinne von Stärken- und Talentorientierung. Ne? Ein Dauerbrenner übrigens bei uns in unserem Podcast, wenn du dich erinnerst. So, das ist auch nochmal. Und was
Ich
auch,
erinnere mich.
ja, so ganz vage, ne? Also das sind so zwei Dinge. Also man merkt, das Thema nivellierend im Sinne von sozialer Gerechtigkeit hat nicht unbedingt einen positiven Effekt auf das Thema Leistung. Leistungsgerechtigkeit hingegen hat einen positiven Effekt auf Leistung und Leistungsbereitschaft, so wie es aussieht. Also insbesondere für die Klientel, die ein Solid Performer ist und den Sprung zu einem Top Performer ist. Also dieses Thema, ne, also vom Solid Performer abwandern in die Top Performing Welt hinein, hat viel mit Anreizen zu tun und hat viel damit zu tun, es muss sich lohnen und es muss auch leistungsorientiertes Bildungs- und Einsatzprogramm sein. Also auch das spielt eine Rolle. Und das finde ich zum Beispiel ganz spannend. Aber auf der anderen Seite kann man natürlich auch sagen, und was hemmt es? Natürlich das, weiß ich nicht, ob es unbedingt hemmt, aber es führt eben nicht zu dem Schritt, den Schritt weiter in das Thema Leistung. Aber was hemmend wirkt und was immer wieder gesagt wird, ist Vetternwirtschaft oder auch Cousinenwirtschaft.
Gibt
Also
es
machen wir es
auch,
jetzt mal.
ja.
Ja, machen wir das auch. Das ist
Nicht so
aber,
viel,
nee,
aber ja.
aber nee, wir wollen ja hier auch gendern, richtig, ne? Aber auch auf der reinen Beziehungsebene als solches. Aber es wird auch gesagt, dass wenn das Thema in das Work-Life-Balance, also die Freizeitorientierung, hat natürlich ist ein konkurrierendes Element. Also wohin gebe ich meine Zeit? Wohin gebe ich meine Energie? Gebe ich meine Energie in meine Freizeit hinein oder gebe ich sie in meinen Beruf hinein? Das ist natürlich auch eine Frage. Also was ist die Prioritätensetzung in einer Gesellschaft? Ja, das wird eben auch genannt.
Zu dem Dürfen gehört ja aber auch noch was, und das finde ich auch noch mal, weil wir ja immer auch mal ein bisschen versuchen, Brücken zu bauen. Da hast du ja gerade auch schon gemacht zu anderen Themen, die wir auch schon mal im Podcast besprochen haben, um auch zu zeigen, dass irgendwie auch alles miteinander zusammenhängt. Zum Dürfen gehören ja auch Fragen sozusagen der, ja, Arbeitsgestaltung, also Freiräume, flexible Arbeitsmodelle, klare Verantwortlichkeiten, Entscheidungskompetenzen, ausreichende Ressourcen. All sowas gehört ja sozusagen auch zu diesem Dürfen, zu diesen Bedingungen, unter denen ich auch bereit bin, sozusagen, also befähigt werde und auch bereit bin, Leistung zu erbringen. Und mich würde noch mal interessieren, wir haben vor einiger Zeit, das ist schon echt ein bisschen länger her, auch so noch mal Stichwort Corona und Krise, zu diesem Punkt gesprochen, dass gerade in Krisenzeiten es oft eine Tendenz gibt, dass Entscheidungen wieder sehr hierarchisch getroffen werden, dass sozusagen Führungsstrukturen sich verengen, wieder stark auf eine starke Spitze sozusagen geschaut wird und das verengt wird. Und jetzt stelle ich mir die Frage, wir befinden uns ja zurzeit in sehr wirtschaftlich angespannten Zeiten, wo es durchaus diese Tendenz gibt. Ermöglicht eigentlich diese Entwicklung oder verhindert diese Entwicklung vielleicht sogar, dass der Raum für mehr Leistung, die auf der anderen Seite notwendig ist, entstehen kann? Wie würdest du das sehen, den Zusammenhang?
Also ich würde schon sagen, dass gerade in Zeiten, in der wir eine hohe Unsicherheit haben, eine hohe Beweglichkeit haben, eine hohe Volatilität haben, dass natürlich sehr, sehr viele Menschen auch vorsichtig sind und auch in Sorge sind, welche Konsequenzen ein ganz bestimmtes Verhalten auch hat oder auch eine Entscheidung die man dann auch fällt und dafür auch gerade stehen muss. Also hält man sich vielleicht eher zurück. Auf der anderen Seite wissen wir auch, dass in Krisensituationen dass die Leistungsbereitschaft und das Leistungsverhalten auch steigt, weil man ein Stück weit auch die Präsenz zeigen will. Man will auch das Engagement zeigen, um eventuell eben nicht vielleicht aus dem System herausgeschüttelt zu werden, sondern ich möchte ein Stück weit präsent sein. Ich möchte zeigen, dass ich eine verlässliche Mitarbeiterin bin, dass ich eine leistungsbereite und leistungsfähige Mitarbeiterin bin, dass man auf mich zählen kann, damit ich ganz gut durch diese schwierigen Zeiten komme und vielleicht dann doch nicht auf irgendeiner Liste lande. Ne? Also es gibt die sowohl als auch. Was man aber ganz klar sieht, auch, dass wenn man über Leistung und Leistungsbereitschaft, Leistungsfähigkeit, aber vor allen Dingen Leistungsverhalten auch spricht, dass so Dinge wie eine Klarheit und eine Verlässlichkeit von Strukturen eine große Rolle spielen. Dass auch die Entwicklung, was das Thema Qualifizierung betrifft, auch eine große Rolle spielt. Also mit anderen Worten, wir sehen Schaffen von klaren Verantwortlichkeiten, Sinnhaftigkeiten, Perspektiven zu haben, aber auch Führungskräfte, die auch tatsächlich führen und auch steuern, aber gleichzeitig auch eine Rückmeldung geben und damit logischerweise auch ein Feedback geben, dass das eine ganz, ganz wichtige Rolle spielt. Aber auch so Dinge wie eine Vertrauensbasis zu haben, auch das spielt eine Rolle. Also Verlässlichkeit, Sicherheit, eine Klarheit in der Richtung als solches spielt eine Rolle. Also wir reden über Arbeitsorganisationen, wir reden über Führung und wir reden auch über Unternehmenskultur. Und das spielt immer eine Rolle. Aber in Krisenzeit, glaube ich, spielt es nochmal eine extra Rolle. Aber wir sehen auch, dass in Krisenzeiten, und das ist eben die andere Seite der Medaille, viele wirklich ein ganz, ganz ausgeprägtes Leistungsverhalten zeigen, weil sie Sorge haben, wenn sie das nicht tun, dass das für sie negative Konsequenzen hat. Und dabei, und damit schließen wir eigentlich den Kreis zum letzten Mal, auch über ihre eigenen Ressourcen hinausgehen. Also mit anderen Worten, ich fühle mich heute schlecht und ich gehe trotzdem zur Arbeit. Mir geht es nicht gut und ich mache trotzdem meine Überstunden. Ich arbeite auch während des Urlaubs durch. Also ich meine, ich sage jetzt alle Dinge, die eigentlich ein Regelverstoß sind gegen jegliche Form von Arbeitsschutz, aber und Gesundheitsschutz. Aber am Ende des Tages sieht man sehr wohl, dass es sehr, sehr viele gibt, und das hat auch diese Befragung gezeigt, sehr, sehr viele gibt, die gerade in Krisenzeiten dann auch über die eigenen Ressourcen hinausgehen, um Leistung zu zeigen, zumindest eine Leistungsbereitschaft zu zeigen, aus reiner Sorge heraus.
Ich denk gerade noch darüber nach, weil es ja auch wirklich ja viel mit dem Thema vom letzten Mal
Ja,
zu tun
natürlich.
hat.
Ja, also ich meine, das Thema vom letzten Mal mit den Fehlzeiten haben wir ja auch diese Vielschichtigkeit aufgelistet, ne? Aber man sieht eben tatsächlich bei den Fehlzeiten, es hat viele Gründe, wirklich. Und wer den Podcast gehört hat oder auch noch in Zukunft hören wird, dem wird klar, dass das eben nicht die einzige Antwort in dem, die da manchmal kommuniziert wird, gibt. Aber hohe Fehlzeiten gehen auch damit einher, dass wenn es über eine längere Zeit eine Krise gibt, dass dann auch nicht wenigen die Puste ausgeht.
Was ja auch spannend ist bei eurer Befragung, und damit komme ich nochmal auch so auf unterschiedliche Perspektiven auf das Thema Leistung. In eurer Befragungsgruppe, sozusagen sind ja sowohl Unternehmensleitung, also als auch sozusagen Führungskräfte und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. So, und wir haben jetzt eben auch über die Bedingungen für Leistung und damit natürlich auch gleichzeitig über die Bedingungen für vielleicht mangelnde Leistung oder Bereitschaft auch gesprochen. Wird das denn unterschiedlich gesehen? Also führen die Leitung, die Führungskräfte, die Beschäftigte. Ich könnte mir vorstellen, dass es da einen Unterschied gibt, wie worauf sozusagen mangelnde Leistungsbereitschaft oder eben hohe Leistungsbereitschaft auch zurückgeführt wird. Da habt ihr ja auch Unterschiede festgestellt. Und die Frage ist natürlich, wenn wir dann so allgemein über Leistung sprechen, wer definiert eigentlich, warum Leistung nicht gebracht wird? Also, welche Position steckt dahinter?
Also vielleicht zum ersten Teil der Frage, werden das Mitarbeitende anders bewerten als Führungskräfte? Sieht die Unternehmensleitung das anders als die HR-Abteilung? Also um das mal, ich meine, wir unterscheiden bei unseren
Ja.
Befragungen immer zwischen Unternehmensgröße, zwischen Branchen und auch zwischen bestimmten Gruppierungen im Unternehmen, von der Unternehmensleitung über Fachvorgesetzte und Führungskräfte, über HR-Leitung und die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. So, das ist, dann gibt es bei uns noch die Unterschiede im Dachraum Deutschland, Österreich und der Schweiz. Und wir haben noch das Thema Alter und das Thema Gender. Also wir haben ein richtig großes statistisches Sample als solches. Und wo du gerade davon gesprochen hast, oder als du davon gesprochen hast, Leistungsbereitschaft, was sind so die Treiber, was sind diejenigen, die tatsächlich auch dazu beitragen, dass es sinken könnte? Und da taucht relativ weit oben immer das Thema Führung, Führungskultur, Führungsfehler oder aber auch Führungsverhalten, das taucht immer ganz hoch auf. Das ist natürlich logischerweise, das überrascht uns jetzt hier wahrscheinlich überhaupt nicht, immer so ein Thema der Mitarbeitenden, die das ganz, ganz hoch
Klar.
einranken. Und wenn man ganz ehrlich ist, je weiter das in der Hierarchie nach oben geht, umso mehr wandert dieses Kriterium in der Statistik nach unten. Also das sieht man also auch ganz schön. Also die Mitarbeiter sind und Mitarbeiterinnen sehen das eigentlich schon als einen ganz zentralen Faktor, während die Führungskräfte, es ist nicht so, dass sie es komplett ausblenden, aber sie würden dem jetzt nicht eine so hohe Bedeutung zumessen. Relativ unabhängig davon, allerdings vor dem Hintergrund des Alters unterschiedlich betrachtet, aber ansonsten relativ gleichförmig ist, ein verändertes Leistungsverständnis der Generationen, insbesondere der nachfolgenden Generationen mit dem Blick auf Leistung. Den Älteren wird eher zugeschrieben, so nach dem Motto, die laufen die Extrameile, und die Jüngeren würden mit Leistung schon so eher das Thema machen, ich habe mein Ziel erreicht. Das ist jetzt ein bisschen platt formuliert, aber die Jüngeren würden das so nicht ganz so sehen, aber alle anderen Altersgruppen sehen das sehr wohl so. Und wenn man das über die gesamte Unternehmung hinweg macht, dann haben wir keinen großen signifikanten Befund. Das heißt, die Unternehmensleitung sieht das ähnlich wie die Mitarbeitenden, wenn sie etwas älter sind. Und so gesehen, also das heißt, die jüngere Generation hat da schon für sich auch ein etwas anderes Bild, muss man sagen. Ne? Also das sind so zwei Beispiele, dass es da auch Unterschiede gibt, je nachdem, wie wir auswerten. So,
Aber
und was war jetzt dein zweiter Teil deiner Frage?
ja, also ich stelle mir halt sozusagen auch die Frage, dass wir immer auch fragen müssen, wer definiert eigentlich
Ah,
Leistung? Weil bei
okay.
dem, was du jetzt auch gerade gesagt hast, wenn man es jetzt mal irgendwie vielleicht ein bisschen böse zuspitzen will, an mangelnder Leistungsbereitschaft sind eigentlich immer die anderen schuld. Also wenn es vielleicht um mich geht, sind es sozusagen die Rahmenbedingungen. Wenn es um meine Beschäftigten geht, ist es auf jeden Fall nicht das Thema Führung. Also ich hab so ein bisschen das Gefühl, so die Ursachen für, wenn man denn mangelnde Leistungsbereitschaft als solche wahrnimmt. Die Ursachen werden eigentlich immer sozusagen externalisiert. Bin ich Führungskraft, ist es weniger die Führung, die daran schuld ist, sondern eher die individuelle Leistungsbereitschaft. Gehe ich sozusagen als Mitarbeiterin, gucke ich eher in Richtung, na, da ist doch die Führungskraft dran schuld, die muss ein anderes Umfeld schaffen. Also und das ist ja irgendwie nur schwer auflösbar, ist vielleicht auch menschlich, also so. Aber dadurch, dass das Thema so wichtig geworden ist und schon immer wichtig war, aber ist es schwer, da sozusagen gemeinsames Gespräch drüber zu führen.
Also was Leistung ist, also wenn wir einfach den Begriff nehmen, das ist, glaube ich, relativ klar, ne? Das ist das Thema, wie sieht so ein Leistungserstellungsprozess aus, was ist die Motivation, was ist das Motiv. Also ich meine, da glaube ich, haben wir überhaupt gar keinen Klärungsbedarf, wie ich finde, weil das ist einfach schlichtweg definiert. Aber das Ausmaß, das ist eben nicht definiert. Wann ist Leistung hoch? Wann ist Leistung solide? Wann ist Leistung niedrig? Ich meine, diese Ausprägung ist es doch. Und was ist gut in dem Kontext? Ist gut solid, also solid Performer, ist gut nur diejenigen, die Top Performer sind? Also, was ist diese Frage des Gutsein? Und das, finde ich, ist eine Fragestellung, die sich, jetzt sind wir ja im Arbeitskontext, im Arbeitsmarkt und in der Unternehmenswelt-Kontext, das ist etwas, was sich ein Arbeitgeber oder ein Bereich oder innerhalb einer Organisation, muss man sich selbst setzen, das muss man definieren. Was ist beispielsweise bei uns im Institut Leistung? Das muss dort definiert werden. Was ist der Blick, den wir darauf haben und was ist die Messgröße, die damit verbunden ist? Und das kann bei uns im Institut völlig anders sein als bei wem auch immer. Aber das muss klar definiert sein. Und damit habe ich die Messgröße, damit habe ich den Standard. Und an dem messen wir, ob eine Leistung hoch ist, mittel ist oder niedrig ist. Aber da sind wir bei der Messung von Leistung. Und das, was eben auch ein Ergebnis ist, dass wir da überaus vage sind. Wir sagen, wir sind überaus vage, was das denn sein könnte. Und das führt dann unweigerlich dazu, dass man schnell sagt, naja, nehmen wir die Produktivität. Ja, jetzt sagt man Produktivität, wunderbar, aber was ist das? Reden wir dann über einen Produktivitätsgewinn von X Prozent? Von was? Und dann sind wir gleich ganz da, weil wir immer denken, oh, das ist eine schöne Kennzahl, die können wir messen. Aber die kann ich eben nicht immer messen. Also die Frage ist, und das ist etwas, das machen, glaube ich, das ist auch ein Befund, eben nicht so viele, dass sie sich explizit Gedanken darüber machen, wie definiere ich die Leistung und wie werte ich sie ein und was ist mein Standard und was möchte ich gerne erreicht haben. Jetzt könnten wir im Prinzip uns einmal um die eigene Achse drehen und wir kommen, dann sind wir wieder da und gucken mal, wie wir angefangen haben, nämlich als wir gefragt haben, wann beginnt für Sie Leistung? Und dann haben einige gesagt, naja, also wenn ich die Extrameile gehe, und andere haben gesagt, na, wenn ich was ganz Tolles gemacht habe. Aber die meisten haben gesagt, wenn ich mein Ziel erreicht habe, wenn dann Anforderungsprofil erstellt ist. Ist dann in diesen Unternehmen das Anforderungsprofil, was erreicht worden ist, und das Ziel, was erreicht worden ist, ist das dann die Messgröße für Leistung? Das würde ich jetzt ehrlich gesagt mal in Frage stellen. Weil es es nicht gibt, muss man sich an irgendwas orientieren. Und dann ist es für manche auch okay. So nach dem Motto. Aber wenn ich klar sage, nein, bei uns im Unternehmen ist es, dass wir alle wirklich über uns hinauswachsen. Dass wir nicht nur die 100% erreichen, sondern eigentlich möchte ich, dass wir am Ende eines bestimmten Zeitraums uns in die Augen gucken und sagen, Mensch, das hat richtig klasse gemacht. Dann wäre richtig, das muss doch auf den Tisch gelegt werden.
Aber dadurch, dass es oftmals nicht gemacht wird und nicht so, das finde ich echt insofern einen spannenden Punkt, wenn man sich nicht die Arbeit macht, sozusagen zu definieren, was will ich eigentlich, was ist eigentlich Leistung für mich, dann wird es natürlich auch beliebig und dann kann ich es beliebig sozusagen auch in alle Richtungen sozusagen auch ausspielen. Und die Frage stellt sich ja sozusagen auch, weil du nochmal das Thema Produktivität angesprochen hast, was ja oft mit mehr Leisten zusammenhängt, gibt es eigentlich nicht eine Unterscheidung zwischen mehr leisten und besser leisten? Also so gibt es da vielleicht nicht auch einen Unterschied, der eigentlich wichtig ist? Also was ist das? Mehr ist quantitativ, klar, und besser ist qualitativ. Also gibt es einen Unterschied zwischen sozusagen einer quantitativen Leistung und einer qualitativen Leistung? Und weil das müsste ja eigentlich auch dann in diese Leistungsbemessung, so wie du sie auch gerade, oder Definition erstmal und dann Messung, müsste das ja eigentlich auch einbezogen werden, ne?
Aber das kommt
Ist das
darauf
vielleicht sehr
an.
theoretisch? Ich
Ja,
weiß es
nein, aber
nicht.
nein, ich finde das überhaupt nicht theoretisch. Es kommt darauf an. Du, es gibt Arbeitskontexte, da kommt es auf das Mehr an. Ja, also zumindest muss ich sage mal, jetzt kann, das ist, ich sehe schon oder ich höre schon sozusagen, wie Leute so aufschreien nach dem Motto, sag mal, geht es noch mehr, noch schneller, etc. Naja, es kommt darauf an, wie wir uns gemeinsam darauf committen, dass wir ein bisschen mehr machen. Das finde ich schon, aber da gehen wir über das Meer und es gibt Kontexte, da ist das absolut vertretbar, wenn du mich fragst. Aber es gibt auch Kontexte, da würde ich das mit dem Meer im Sinne der Quantitäten vielleicht ein bisschen zurücknehmen und sagen, da kommt es eher auf die Qualität an. Da kommt es nicht darauf an, dass wir jetzt den, was weiß ich, den 35. Forschungsantrag stellen, sondern da kommt es darauf an, dass wir vielleicht drei stellen, aber die sind wirklich qualitativ hoch innovativ. Da kommt es nicht darauf an, dass ich 35 von der Stange habe. Das wird uns überhaupt nicht weiterbringen, sondern da kommt es darauf an, dass wir da, wo wir drin sind, da muss es nicht unbedingt mehr sein, sondern da muss es wirklich, muss in der Tiefe gebohrt werden. Und es kommt darauf an. Aber ich denke schon, dass nur ein ganz bestimmtes Niveau zu erreichen, das so in der Mitte ist, das, glaube ich, wird nicht ausreichend sein. Und schon gar nicht in Umbruchssituationen. Und das ist ja nun eigentlich auch ein ganz zentrales Prinzip von Wettbewerb und von Marktwirtschaft. Das funktioniert nicht im marktwirtschaftlichen System. Das funktioniert so nicht, weil dann schüttelt mich der Markt aus. Wir sind nun mal in diesem System. Und weil wir in diesem System sind, des Wettbewerbs und der Marktwirtschaft, und wir auch untereinander, und zwar nicht nur in einem bestimmten, in einer bestimmten Region oder in einem ganz bestimmten Land, sondern zunehmend auch in einem internationalen und globalen Kontext unterwegs sind. Es spielt schon genau dieses Thema, die Extrameile zu gehen oder im quantitativen Bereich das Besondere zu leisten, das spielt schon eine Rolle. Das ist letztendlich die DNA auch unseres Systems. Jetzt können wir trefflich darüber diskutieren, wie wir dann die Rahmenbedingungen gestalten, damit das auch gut funktioniert, damit wir alle motiviert, kompetent und gesund bleiben. Gar keine Frage. Das ist nicht nur eine Frage, nicht nur eine Verantwortung von dir und mir und wem auch sonst, dass wir dieses Mindset haben, sondern das ist natürlich auch eine Frage und eine Verantwortung, wie ein solches Konstrukt dann ausgestaltet ist, damit wir auch in Balance bleiben und zwar nicht nur in Bewegung. Da sind wir wieder bei der
Genau,
Employability.
und welche Voraussetzungen wir gesellschaftlich einfach auch schaffen müssen, damit Menschen eben auch leisten können und dann eben auch damit verbunden die Frage, welche Leistungen honoriert werden sollen, also in welchem Ausmaß, ne? Ich meine, und da sind wir dann wieder, hast du vorhin auch schon kurz berührt, sozusagen. Da sind wir natürlich ganz klar auch wieder bei Fragen von Bildung, von Teilhabe, von all den gesellschaftlichen Grundfragen, die natürlich auch mit der Frage von der Möglichkeit von Leistung sozusagen zu tun haben. Also das ist dann die ganz große Frage. So.
Ja, richtig.
Aber eine Sache würde mich auch noch interessieren. Also wir haben ja auch schon viel hier in unserem Podcast über die digitale Transformation, über KI gesprochen. Also was würdest du denn sagen, jetzt auch vor dem Hintergrund des HR-Reports und der Auseinandersetzung nochmal mit diesem Leistungsbegriff? Wie verändert sich Leistungsfähigkeit oder der Leistungsbegriff, wenn wir immer mehr sozusagen auch über Tätigkeiten sprechen, die automatisiert werden, Kompetenzanforderungen, die sich aufgrund von künstlicher Intelligenz, Robotik oder wie auch immer verändern. Also wie verändert sich damit auch unser Leistungsbegriff? Was würdest du da sagen?
Ich glaube nicht, dass sich der Leistungsbegriff verändert. Also
Aha.
wir über, ja, ich denke schon, wenn wir jetzt mal einen Prozess haben und die Grundbasis der Diskussion um digitale Automatisierung und künstliche Intelligenz als Assistenzsystem ist immer der Prozess. Und wenn ich mir anschaue, welche Elemente eines bestimmten Prozesses kann ich in Zukunft digital automatisieren, weil es Routinetätigkeiten sind, repetitierbare Aufgaben sind, dann ist das in einem System drin und dieses System arbeitet das ab. Das ist dann die künstliche Intelligenzleistung, also die digitale Automatisierungsleistung. Dann habe ich einen Prozess übrig, Prozessschritte übrig und dann schaue ich mir, an welcher Stelle kann ich KI als Assistenzsysteme einsetzen, die dann in der Kombination mit der menschlichen Intelligenz eine ganz bestimmte Leistung erbringen. Und mit großer Wahrscheinlichkeit wird dann dort, zumindest was das Thema Zeit betrifft, es Zeiteffekte geben, aber es wird auch Qualitätseffekte geben. Gar keine Frage. So, aber wenn wir reden dann über die Leistung der künstlichen Intelligenz, natürlich, wie ist die trainiert, wie wird die zum Einsatz gebracht, an welcher Stelle wird die zum Einsatz gebracht, um in diesem Prozess dann eine ganz bestimmte Leistung zu bringen, nämlich aus der künstlichen Intelligenzwelt. Und dann habe ich die ganz große, den ganz großen Effekt, und da werden bestimmt auch noch genug Tätigkeiten übrig bleiben, in der der Mensch unterwegs ist, der Mensch alleine unterwegs ist. aber auch der Mensch in der Kombination mit der künstlichen Intelligenz. Und damit quasi in dieser Leistung zwischen der künstlichen Intelligenz KI und der menschlichen Intelligenz MI, damit das gut funktioniert, müssen die beiden auch gut miteinander arbeiten können. Also müssen wir uns dann in dem Kontext aufstellen, damit es auch eine gute Leistung ergibt. Welche Kompetenzen und Qualifikationen braucht der Mensch in dieser Symbiose? Ich bin zum Beispiel der Ansicht, dass Fachkompetenz ganz wichtig ist. Aber genauso gut eine Sprache und ein Vokabular zu wissen und eine Art von Formulierung drauf zu haben, die ganz wunderbar mit der künstlichen Intelligenz harmoniert, damit dann in dieser Symbiose auch richtig was Tolles rauskommt. Das sind die metakognitiven Kompetenzen, die notwendig sind. Abgesehen davon, dass ich das auch bedienen muss. So. Also wenn wir das, aber dann bleibt natürlich ganz viel für den Menschen auch übrig. Und ich sag mal, uns wird schon die Arbeit nicht ausgehen, ganz ernsthaft. Aber es gibt dann auch ein Feld, in dem der Mensch die Hoheit hat und die Aufgaben dort bewältigen muss, wie gestern, wie heute und wie morgen. Also so gesehen würde sich, also für mich ändert sich am Leistungsbegriff überhaupt nichts, wenn ich ganz ehrlich sein soll. Aber damit das tatsächlich einen Leistungssprung macht im Sinne von qualitativ und auch quantitativ, ist es eben sehr wichtig, dass wir gerade in der Mitte, wenn es darum geht, Mensch arbeitet mit der KI zusammen, dass das gut funktioniert. Und das ist für mich im Moment die größte Herausforderung. Wie kriege ich hier diese Kombination gut hin? Was ist dazu notwendig? Wie kriege ich ich nenne das immer Symbiose, wie kriege ich das gut hin? Was ist dafür notwendig? Und da müssen wir natürlich auch sowohl in die Technik, aber auch in den Menschen investieren.
Ich habe noch zwei kurze Punkte. Also zum einen interessiert mich natürlich immer, ob es irgendwas auch an den Ergebnissen gab, das dich überrascht hat. Also ich meine, wie immer geht man natürlich mit gewissen Erwartungen an Befragung ran und hat so Thesen, was bei rauskommen könnte. Gab es irgendein Ergebnis, wo du gesagt hast, oh, das ist aber besonders interessant, das hätte ich jetzt nicht gedacht?
Nee, eigentlich diesmal nicht so, wenn ich ehrlich sein soll.
Okay.
Eigentlich nicht so, nee. Nee, eigentlich sind die
Blöd, ein alter
Hypothesen, die
Hut
wir hatten.
gewesen.
Ja, nein, 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 aber die Hypothesen, wir haben uns wirklich im Vorfeld sehr, 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 sehr
Ja,
vorbereitet.
das glaube ich.
Nee, also ich glaube, diese Hypothesen, die wir im Kopf haben, wurden eigentlich schon auch bestätigt. Und diejenigen, die nicht bestätigt wurden, da haben wir ehrlich gesagt mehr oder weniger auch mitgerechnet.
Und was würdest du dir denn für diesen, ja, ich komme noch mal drauf zurück, für diesen gesellschaftlichen Diskurs über Leistung und also Schrägstrich und Produktivität, also gerade in diesen wirtschaftlich ja doch sehr angespannten Zeiten, für alle angespannten Zeiten, das muss man ja auch mal sagen, ne? Also alle nehmen immer für sich in Anspruch, dass die Anspannung sozusagen die Unternehmensführung sind unter Anspannung, aber natürlich sind die Beschäftigten auch unter Anspannung. Also es ist ja die Sorgen um, wie geht's weiter, sind ja sozusagen allgegenwärtig, jetzt mal unabhängig davon, ob man in der Unternehmensführung ist oder ob man beschäftigt ist, natürlich mit sehr unterschiedlichen Konsequenzen. Das muss man fairerweise natürlich auch sagen. Also um den Arbeitsplatz sich zu sorgen, ist was anderes als recht gut abgefedert zu sein und sich zu sorgen. Aber was würdest du dir denn für die gesellschaftlich fundierte Diskussion über Leistung und auch Produktivität, was würdest du dir da wünschen?
Also, ich sag mal, ich würde mir eigentlich schon eine differenzierte Diskussion wünschen würden, weiß aber sehr wohl, dass in Zeiten von Social Media und teilweise emotional geführten Podiumsdiskussionen das manchmal auf der Strecke bleibt. Was ich mir allerdings durchaus auch wünschen würde, wäre, dass wir wirklich, wirklich ehrlich zueinander sind und uns alle gemeinsam mal eingestehen, dass wir in einer ganz bestimmten Logik und in einer ganz bestimmten DNA unterwegs sind. Und wir sind unterwegs in der Wettbewerbsorientierung und wir sind unterwegs in einer Marktwirtschaft. Und da ist die Leistung und das Leistungskriterium ein wesentliches Merkmal. Und darin speist sich dann Erfolg. Und darin unterspeist sich dann logischerweise auch der finanzielle Background, um sich einen ganz bestimmten Wohlstand auch leisten zu können. Und das ist eben ganz zentral. Und dieses ist ein absolutes Musskriterium. Und wenn man dieses Musskriterium auf ein Mittelmaß herunterbricht oder es nivelliert als solches, dann wird das irgendwann in dieser Logik, in dieser
Ja.
DNA, in der wir unterwegs sind, dazu führen, dass das am Wohlstand dieser Gesellschaft und am unser aller Wohlstand knabbern wird. Und dann müssen wir und bereit sein, wenn wir das, dann müssen wir bereit sein, auch da Abstriche zu machen. Und das sehe ich ehrlich gesagt nicht. Also bedeutet die Quintessenz für mich, dass das Leistungskriterium wesentlich dafür ist, dass wir alle am wirklich obersten Ende des Wohlstands auf dieser Welt uns bewegen.
Das heißt aber auch, dass wir gesellschaftlich im Blick haben müssen, die nötigen Voraussetzungen dafür zu schaffen. Ich
Absolut,
sage jetzt mal
natürlich.
Richtung Bildung, Richtung
Ja.
gleichwertige Lebensverhältnisse, Richtung irgendwie entsprechende Infrastrukturen für die Möglichkeit, eben diese Leistung, die ja viele bringen wollen, aber diese Leistung eben auch erbringen zu können. So.
Absolut,
Und
natürlich.
das gehört natürlich auch immer dazu. Und ich finde ja schon, dass das dann auch oft eben vergessen wird, wenn wir über das Thema sprechen, dass es eben auch viele, ich sage jetzt mal, Ressortthemen, also dass es viele gesellschaftliche große Themen betrifft, wenn wir über das Thema Leistung sprechen und es eben nicht nur mit der Frage, so, du willst oder du willst nicht, sondern eben auch mit der Frage, so was schaffen wir in unserer Gesellschaft gemeinsam für und politisch vor allen Dingen auch für nachhaltige Voraussetzungen, ne?
Ja, lass es mich in meiner Sprache sagen. Also mit anderen Worten, wenn das ein absolutes Musskriterium ist, auch im Kontext dieser DNA mit diesem
Ja.
Kreislauf, dann bedeutet das aber auch für uns alle, dass wir investieren müssen. Das ist auch ganz klar kombiniert in eine, und das ist eine ganz klare Investition, die wir tätigen müssen, in Bildung, in Sicherheit, in die Thematik auch Chancengleichheit. Das gehört massiv dazu. Natürlich, das ist die Investition, die getätigt werden muss. Ohne Investitionen gibt es auch nichts im Output.
Das ist ein perfektes Schlusswort, Jutta. Da kann man gar nichts mehr hinzufügen. Das sollte als Zitat auch auf jeden Fall im Episodentext stehen. Ja, vielen Dank für das echt spannende Gespräch über Leistung. Ich nehme da jetzt noch mal so ein paar Punkte zum weiter drüber nachdenken mit. Und ich finde das schön, dass wir jetzt auch diese gesellschaftliche Diskussion, dass Leistung, natürlich auch individuelle Leistung, einfach das Ergebnis einer Gesamtanstrengung ist. Das finde ich, darüber sollten wir bei Gelegenheit weitersprechen oder in anderen Kontexten auch sprechen. Vielen Dank für deine
Ich habe zu
klugen
danken.
Gedanken. Dann bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten
Mach's gut
Mal.
und komm gut durch die Hitze.
Ja, du auch. Bis dann.
Danke,
Tschüss.
ciao.